Können Kindheitserfahrungen dazu führen, dass wir eine Angst vor Kritik entwickeln? Schön, dass du wieder bei Questions for Life, deinem Podcast für einen erweiterten Blickwinkel, wieder dabei bist. Mein Name ist Gina Gog und ich begleite Menschen dabei, ihre Angst vor Kritik und Ablehnung abzulegen. Und in dieser Folge heute geht es darum, wie Kindheitserfahrungen einen Einfluss haben können, in Bezug darauf eine Angst vor Kritik zu entwickeln. Und ganz klar im Kontext mit Alltagsbeispielen, damit das greifbar wird und du besser für dich filtern kannst, ob du solche Erfahrungen auch gemacht hast und ob diese somit eine Ursache sein können für deine Angst vor Kritik. Und du wirst in dieser Folge jetzt heute merken, dass das sehr eng an unserem Selbstwert auch geknüpft ist. Also hier wird jetzt klar, dass ein Grund oft im Zusammenspiel eines anderen Grundes wirkt. Es ist nicht ganz klar trennbar, dass zum Beispiel nur unser Selbstwert der Grund dafür ist, dass wir eine Angst vor Kritik haben. Denn dieser mangelnde Selbstwert kommt ja auch irgendwie zustande. Und das ist heute so das Pendant dazu, wie auch der Selbstwert dann auch darunter leidet, wenn diese Erfahrungen in der Kindheit gemacht werden. Und ich habe mir hier drei klassische Beispiele überlegt, die das verdeutlichen können, was ja so alltäglich in unserer Kindheit bei ungefähr, ja, ich würde schon sagen, bei sehr, sehr vielen Menschen passiert, was auch gar nicht so aus Erwachsenensicht wirklich schlimm ist, wenn wir das mal so rein aus Erwachsenensicht betrachten, aber für ein Kind enorm schlimm ist. Und warum das so ist, das habe ich auch in der letzten Folge mit dem Selbstwert erklärt. Und ich würde dir hier auch ganz nahelegen, diese Folge von am Montag, also die vergangene Folge vom Selbstwert, Mangel im Selbstwert, dir anzuhören, weil dir das ganz stark auch mit erklärt, wieso Erfahrungen der Kindheit so stark auch wirken. Also, das erste Beispiel, was ich mir hier überlegt habe, ist, dass wenn wir in einem Elternhaus groß geworden sind, das sehr streng oder total mit ja, überkritisch ist. Also Eltern, die sehr, sehr kritisch sind, vielleicht, wie gesagt, sogar überkritisch. Und ein schönes Beispiel ist hier, dass du oder das Kind, ich sage jetzt einfach mal das Kind, ich pauschalisiere das hier jetzt einfach, das Kind nach Hause kommt mit einer Zeichnung, die es bei einem Freund gemacht hat oder Freundin oder in der Kita, Grundschule oder Kindergarten, wo auch immer, ganz egal. Und das Kind ist so, so stolz auf diese Zeichnung und zeigt das seinen Eltern. Doch anstatt, dass die Eltern die Bemühungen des Kindes loben und sehen, was das Kind aus der eigenen Kreativität da auf das Papier gebracht hat, kritisieren die Eltern nur und sehen eigentlich nur, was nicht gut ist. Vielleicht sieht ein Elternteil gar nicht, was das auf dem Papier sein soll. Und fragt vielleicht sogar nur, was soll das denn sein, auf eine Art und Weise, die zwischen den Zeilen liest, dass das Elternteil so denkt, keine Ahnung, was das ist, vielleicht gar nicht so richtig Interesse zeigt und das Kind ganz klar, selbstverständlich aus sich heraus sagt, natürlich ist das eine Schildkröte, Mama oder Papa, das ist eine Schildkröte, die ich gemalt habe, guck mal. Und dann sagen die Eltern, ja, da fehlt aber der Kopf. Und wo sind die Beine? Und da fehlt aber noch was am Panzer oder keine Ahnung. Also nur sieht, was halt nicht gut ist. Und dann vielleicht sogar noch kommt, ja, aber eine Schildkröte ist nicht lila, sondern grün. Also nur sieht, was nicht korrekt ist. Und was glaubst du, wie sich das für so ein Kind anfühlt? Ich glaube, danach wird es sich nicht mehr so über seine Zeichnung freuen, die es gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass das Kind danach nochmal eine Schildkröte malen wird. Oder es wird dann darauf achten, dass es ganz klar sicherstellt, dass das, was es malt, korrekt ist. Aber nicht mehr aus der eigenen kreativen, aus dem Kopf heraus, aus der kreativen Fähigkeit. Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, so ein kleines Alltagsbeispiel. Aber diese Art von Kritik kann dazu führen, dass sich das Kind minderwertig fühlt und dadurch eine Angst entwickelt, seine Arbeit oder seine Mühen in Zukunft zu teilen. Wird es zurückhalten als Kind? Vielleicht noch für sich machen, aber dann vielleicht es immer in der Schublade verstecken, keinem mehr zeigen. Und als dadurch, dass es das dann schon anfängt zu unterdrücken, schon gar nicht mehr richtig auslebt und nicht mehr, ja, dann dadurch, dass es das eben nicht mehr teilt, halt unterdrückt und als Jugendliche oder Erwachsene dann gar nicht mehr ausübt. Und so fällt ein Teil dann, was dem Kind mal Freude gemacht hat, direkt schon mal weg. Und wenn ich dann traue ich mich ja, und das Ergebnis daraus ist, dass ich mich dann ja auch gar nicht mehr als Erwachsener dann dran traue, beziehungsweise würde ich das als Erwachsener ja gar nicht so ausdrücken, aber ich tue dann diese Dinge nicht mehr. Denn das, was ich nicht gut kann, werde ich klar nicht mehr ausprobieren. Doch vielleicht geht es ja gar nicht darum, immer alles wirklich gut zu machen, sondern sie einfach zu machen, weil sie vielleicht Spaß machen. Okay. Nächster Punkt. Der nächste Punkt, das nächste Beispiel, was ich mir überlegt habe, ist im Kontext der Schule, weil da auch einfach so viel ist. Auch das hatte ich in der Folge mit dem Selbstwert auch schon irgendwo aufgegriffen, weil da auch einfach so viel passiert ist mit uns selber. Wenn wir an unsere Schulzeit denken, hat da jeder irgendeine Erfahrung gemacht, die nicht so schön war und die uns gelehrt hat, dass Fehler falsch sind. Und wir dadurch vielleicht weniger geteilt haben, als wir vielleicht gerne hätten. Na, wie oft hast du in der Schule gedacht, wenn jemand anderes sich gemeldet hat, eine Antwort gegeben hat, wo du sagst, oh, das hätte ich auch gewusst. Also mir ging es ständig so. Ich habe ständig gedacht, oh, das hätte ich jetzt auch gewusst. Ich habe aber Angst gehabt, mich zu melden, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn das nicht richtig ist? Was denken dann die anderen? Was denken die Lehrer? Nein, ich sag lieber nichts. Und das ging mir persönlich total oft so. Also das Beispiel ist nämlich genau das, dass es ein Kind, das meldet sich im Unterricht und gibt eine falsche Antwort. Und der Lehrer reagiert darauf mit einer scharfen Kritik vor der ganzen Klasse. Und alle lachen vielleicht sogar das Kind aus. Und das ist was, was ja gar nicht so selten vorkommt. Solche Erfahrungen führen definitiv dazu, die das Kind davon abhalten, in Zukunft sich zu melden oder seine Meinung zu äußern, weil sie Angst davor hat, auch dieses Schamgefühl wieder zu empfinden, was man dann natürlich auch fühlt. Und weil es halt dann einfach diese Angst entwickelt oder ab dem Moment dann auch vielleicht spürt, dass es unangenehm ist, Kritik zu erfahren. Und ich habe hier ein Denn in dem Kontext habe ich ein Beispiel, das, wo ich echt lange dran knabbern musste, für mich auch. Und was mir nicht nur angstvoll Kritik vermittelt hat, also ich mir auf die, also was heißt auf die Fahnen schreiben darf, das ist der falsche Ausdruck, ich eine Angst vor Kritik entwickelt habe, etwas zu sagen in der Schule. Und zusätzlich noch darüber hinaus angefangen habe zu glauben, dass mir Fremdsprachen nicht liegen und dass ich Fremdsprachen nicht mag. Weil ich hatte in der 5. Klasse, hatten wir im Englischunterricht, gab es die Aufgabe, wir hatten irgend so ein Pappteil gebastelt, wo man so Wörter durchschieben musste. Auf jeden Fall musste man mit diesen Wörtern, diesem Pappteil, Sätze bauen irgendwie. Und jeder musste dann einen bestimmten Satz bauen. Und ich glaube, es war in der Vergangenheitsform. Auf jeden Fall waren wir dann der Reihe nach dran. Und oh Gott, ich weiß noch genau, wenn sowas war, dass wir der Reihe nach jeder vorlesen mussten oder sagen mussten, was wir da ausgearbeitet haben, hat es mir immer, wenn einer weiterkam, dachte ich immer weiter, oh Gott, Gleich bin ich dran. Das war echt das, oh Gott, wenn ich da dran denke. So schlimm. Natürlich war ich dann auf jeden Fall irgendwann dran und habe vorgelesen, was ich da ausgearbeitet habe. Und der Lehrer hat eigentlich was Positives gesagt, aber ich konnte das nicht wahrnehmen, weil ich mich so bloßgestellt gefühlt habe, was er da gesagt hat. Und zwar hat der Lehrer gesagt, wer sowas kann, hat keine 5 verdient. Boah, und das war für mich so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe mich so geschämt, dass ich bis dahin, vor allem, dass alle jetzt wussten, dass ich bis dahin auf einer 5 gestanden habe. Und das war mir so unangenehm. Und das war so schlimm für mich damals. Und ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich noch weniger mich geäußert, weil ich Angst davor hatte, dass wieder irgendwann jemand mal wieder sowas sagt. Ja, und ich glaube, solche Erfahrungen auf irgendeine andere Art und Weise machen so viele von uns. Kann da also ein Lied von singen, Beispiele nennen in fast allen Fächern von Aussagen von Lehrern, die mich auf eine gewisse Art und Weise, dass mir das Gefühl gegeben haben, nicht gut genug zu sein, falsch zu sein. Und das finde ich echt schlimm, wenn ich das mir so überlege und ich halt ganz klar auch beobachte, dass das fast, wenn ich so reflektiere, meine Schulzeit reflektiere, bei so vielen so war. Ja, glaube ich, fehlt in der Ausbildung unserer Lehrer oder auf jeden Fall damals das Fach von wertvoller, wertschätzender Kommunikation und wie kommuniziere ich mit Kindern auf Augenhöhe. Das sollte definitiv ein Part sein von dessen, wie Lehrer kindgerecht mit Kindern sprechen. Wie drücke ich was aus? Ist in meinen Augen enorm wichtig. Doch die wenigsten schauen sich das an. Ja, das mal aus meiner Lebensgeschichte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, also das nächste Beispiel, was viele Kinder auch kennen oder viele Erwachsene auch kennen, wenn sie sich an ihre Kindheit erinnern, ist, dass sie verglichen werden mit anderen. Und auch dazu habe ich bei der Podcast-Folge mit dem Selbstwert sehr viel drüber gesprochen. Daher werde ich das jetzt nicht so extremst ausweiten. Aber ein typisches Beispiel dafür ist, dass Eltern, also nicht alle, ne, natürlich nicht alle, aber es gibt viele, die das machen oder viele von uns, die diese Erfahrung gemacht haben, dass ihre Eltern das gemacht haben, dass sie, also das Kind, mit ihren Geschwisterkindern verglichen werden oder mit anderen Kindern. Und in dem Zusammenhang halt bewertet werden. Und das könnte sowas sein wie, warum hat Sebastian eine 2 und du nur eine 3? Oder warum hat Charlotte eine 1 und du nur eine 5? Oder keine Ahnung was. Warum hat deine beste Freundin immer bessere Noten als du? Das sind solche Dinge. Oder generell das beim Sport vielleicht zu sagen, guck mal, Christine ist immer ein bisschen schneller als du beim Laufen. Christine ist immer vor dir. Oder Marie springt immer höher als du. Warum? Na, guck mal, wie Marie das macht, die macht das so viel besser. Guck dir das mal bei XY an, die macht das besonders gut oder der macht das besonders gut. Na, da kannst du noch was von lernen. Das ist natürlich in dem Moment da kannst du noch was von lernen, aus der Erwachsenensicht positiv gemeint und du willst ja dein Kind oder deine Eltern wollten dich damit unterstützen. Aber was lernst du für dich als Kind daraus? Dass das, was du nicht machst, nicht gut genug ist und dass alle anderen es besser können. Ja. Und das führt dazu, dass man wiederum ein geringeres Selbstwertgefühl entwickelt. Und das merkst du jetzt hier bei diesen Beispielen, das hängt enorm. Diese Erfahrung aus der Kindheit hängt enorm mit dem eigenen Selbstwert zusammen. Das ist so, so prägend. Und gerade die ersten Lebensjahre. Ich habe in der Podcast-Folge mit dem Selbstwert auch einige Tipps geteilt, was du tun kannst. Und um deinen Selbstwert zu stärken, das kannst du hier für diesen Bereich, weil der halt so eng zusammenhängt, genauso machen. Was ich dir hier separat noch mitgeben möchte, ist, dich mit deiner Fehlerkultur auseinanderzusetzen. Das heißt, wie bist du Fehlern gegenüber eingestellt? Was bedeuten Fehler für dich? Haben Fehler Wachstumspotenzial? Wie gehst du mit Fehlern um? Wie verhältst du dich, wenn du Fehler machst? Und erlaubst du dir, Fehler machen zu dürfen? Oder verpackst du es, weil du die Angst davor hast, Fehler zu machen, weil du dich dann weniger wertig fühlst, in einen schönen Mantel, der Perfektionismus heißt? Machst du alles? Versuchst du alles möglichst perfekt zu machen? Kannst du etwas, das du angefangen hast zu tun, an einem bestimmten Punkt so stehen lassen? Oder guckst du immer weiter, wo noch Verbesserungspotenzial ist und gehst vielleicht dadurch im beruflichen Kontext nie in die Sichtbarkeit vielleicht, wenn da ein Thema ist, dass du zum Beispiel beruflich, du willst dich selbstständig machen, dafür möchtest du in die Sichtbarkeit kommen in Form von Instagram, vielleicht einen eigenen Podcast machen, doch du bist am Planen und am Planen und am Machen und am Strukturieren und weiter und weiter und weiter, am Ausarbeiten und am Ausarbeiten. Du wirst damit aber nie fertig, weil es ist nie perfekt. Da geht immer noch was besser. Und das kann ich so gut verstehen, weil das war mein wunderschöner Anzug, den ich jahrelang getragen habe. Perfekt, 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 perfekt. Es geht immer noch besser und immer noch besser und immer noch besser. Und es ist nie gut genug. Irgendein passt ja eh nie. Also habe ich noch nicht genug gemacht, die Erfahrung nicht gemacht habe. Und ich dachte, es ist halt immer noch nicht gut genug, was ich mache. Und das ist so ein Schwachsinn. Du kannst die Dinge nicht perfekt machen. Es gibt immer irgendjemanden, dem das nicht schmeckt. Es wird immer irgendjemanden geben, der das, was ich hier sage, was ich tue, den das nervt, den das ankotzt und vielleicht will er auch genervt werden und angekotzt werden und hört sich deswegen genau diese Folge an und schickt mir deswegen vielleicht böse Kommentare oder keine Ahnung was. Aber dann möchte das diese Person auch. Der gibt das dann in dem Moment auch was. Und wenn sie sich damit ganz gut fühlt, dann here we go. Tu das doch. Aber für mich, weiß ich, ich habe mich da rausgeschaufelt und mir ist das mittlerweile, wo ich so denke, ey, ich gehe raus, auch wenn es nicht richtig, hundertprozentig richtig ist vielleicht. Ich gehe raus mit Rechtschreibfehlern mittlerweile. Meine Rechtschreibung ist nicht perfekt. Sie war es nie und sie wird es nie sein. Und es gibt Tools, wo ich mir mithelfe. Und ich bekomme ganz oft dann noch Nachrichten, auch hier ist aber noch ein Fehler und das, ja, ich habe da halt eine Schwäche. Ich arbeite natürlich dran, weil ich auch gerne möchte, dass das sich entwickelt. Aber ich gebe in dem Moment immer mein Bestes. Aber an dem Punkt hört es dann auch auf. Und wenn es an der Stelle das, was war, mein Bestes war und ich mit gutem Gewissen sagen kann, das, was ich da gerade gemacht habe, war in dem Moment, gerade in dieser Konstellation meines Tages, das Beste, dann gebe ich das raus in Form von einem Instagram-Post vielleicht, dann gebe ich das raus in Form von einer Podcast-Folge und höre mir das nicht noch morgen wieder an. Also die Podcast-Folge, die ich jetzt aufnehme, ich nehme die auf. In allerseltensten Fällen schneide ich überhaupt was raus. Ganz, ganz selten. Also da muss so ein extremster Versprecher drin sein, so ein Hänger, dass ich sage, okay, hier mache ich jetzt einmal einen Cut, dass ich überhaupt hier was verändere in diesen Podcast-Folgen. Ne, weil das gehört halt einfach dazu. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich mich auch am Ende oder zwischendurch mal ein paar Mal versprochen. Es gibt so Tage, da habe ich irgendwie einen Knoten in der Zunge. Das ist ganz normal. Warum soll ich das nicht zeigen? Ja, und sich davon zu lösen, diese ganzen Dinge immer perfekt machen zu wollen, nach außen zu zeigen, als hätte ich keine Fehler. Das ist so anstrengend auch. Also mit dem Thema der eigenen Fehlerkultur dich auseinanderzusetzen und dich zu fragen, erlaube ich es mir, Fehler zu machen, ist so, so wichtig, weil wir lernen natürlich aus Fehlern. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir hier zum Beispiel für die Podcast-Folgen überhaupt gar keinen Plan mache. Natürlich, ich habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich wie machen, was ist sinnvoll und dann los geht's. Ja, also so einen groben Plan und der steht jetzt auch und das, wenn Raum ist, arbeite ich den noch weiter aus. Aber ich würde nicht mich nochmal hinsetzen und wie gesagt, diese Podcast-Folge im Nachgang nochmal anhören und zu gucken, okay, was könnte ich jetzt vielleicht noch besser machen? Was ist vielleicht nicht ganz stimmig? Nein, das mache ich nicht. Das mache ich auf gar keinen Fall. Na, aber das gibt's halt. Und wenn ich das zu den Podcast-Aufnahmen mit den Podcast-Aufnahmen am Anfang vergleiche, die ich vor 4 Jahre ist es jetzt schon her gemacht habe, dann kann ich nur sagen, dass ich die ersten Podcast-Folgen 3, 4, 5 Mal neu angefangen habe. Und heute ist es so, dass ich mir den Headliner, also die Eingangsfrage überlege und die groben Stichpunkte, was ich sagen möchte, und dann spreche ich. Denn ich weiß mittlerweile, wie viel ich weiß. Und ich weiß, wie extrem die Menschen von mir profitieren, mit denen ich mich unterhalte. Und dessen werde ich mir immer bewusster. Und dafür braucht es natürlich auch die Kommunikation mit anderen Menschen, dass du merken kannst, wie du wirkst. Dass du merken kannst, wo deine Stärken sind. Aber dazu kannst du dir, wie gesagt, die andere Podcast-Folge mit dem Selbstwert nochmal anhören, wenn du sie noch nicht gehört hast, weil hier ganz klar aufgegriffen wird, auch in Bezug darauf, was dich unterstützt, deinen Selbstwert zu stärken. Und in dem Sinne, teile gerne den Podcast. Ich würde mich riesig, also freue mich riesig über eine Bewertung, auch von mir aus total gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich lese das total gerne, ich freue mich immer über Nachrichten. Und du kannst mir auch Themen schicken, Fragen schicken, die dich beschäftigen. Und dann schaue ich, wie ich die sinnvoll für diesen Podcast mit einbringen kann und dir auch Mehrwert geben kann in Bezug auf deine Frage. Also nutz das. Teil den Podcast, bewerte ihn und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge dann wieder dabei bist.